Also ich habe mal einem brasilianischen Lektor davon erzählt auf der Frankfurter Buchmesse und der hat das irgendwie nach Brasilien getragen und jetzt gibt's halt in Brasilien, also ich würde nicht sagen hunderte, aber doch bestimmt dutzende Buchhandlungen, die da mitmachen. Es gibt eine Google Map, wo dann alle Buchhandlungen eingetragen sind. Es gibt dann immer Instagram Overflow.
Das sagt Daniel Beskos, von dem wir gleich noch mehr hören werden. Mein Name ist jedoch Senor Rolando und ich sage hiermit herzlich willkommen zur Folge Nummer 71 der Büchergefahr, dem Podcast, bei dem wir unter anderem über aktuelle Trends rund um das Erstellen, Verlegen und Rezipieren von Texten reden. Zum Einstieg möchte ich passenderweise gleich mal eine feine neue Sache erwähnen, die hier in der letzten Ausgabe leider vollkommen unter den Tisch gefallen ist. Entschuldigung dafür. Aber für jene von uns, die eine entspannte Ergänzung zu Twitter und Facebook suchen, gibt's nämlich etwas. Es hört auf den Namen literatur.social und das ist eine Mastodon-Instanz. Ja, keine Sorge, das ist nicht weiter schlimm, das hört sich nur so an. Man stelle es sich einfach nur so vor wie Twitter für Bücherfreunde, aber technisch so vernetzt, dass man auch mit anderen Menschen und zu anderen Themen seine Zeit ganz wundervoll damit investieren kann. Dazu gibt's auch mal was im Blog des Hauses. Ich verlinke das in den Shownotes und die Shownotes gibt es zu dieser Folge wie gewohnt unter büchergefahr.de/71. Aber die Betreiberin dieser Plattform, also von literatur.social, hat's mit etwas mehr Technikhistorie jedoch viel besser als ich in meinem Blog beschrieben. Sie hat's in ihrem gemacht, auch das verlinke ich und das ist mal wieder typisch Frau. Immer müssen sie alles besser machen, schlimm ist das, toll ist das natürlich. Ebenfalls Neues gibt es bei Tolino Media. Sie wohnen jetzt nämlich auf einer neuen Plattform. Die bisherige hat seit dem Start vor circa, ich glaube, 4 Jahren treue Dienste geleistet. Aber alles neu macht der Mai, das wissen wir ja alle. Nur die Damen und Herren drüben bei Tolino Media waren ein paar Tage zu früh dran und haben das Ganze schon Ende April abgeliefert und umgestellt. Wieder schlimm ist das, aber nun, toll ist das, ganz klar. Und mit der Aktion hat sich dieser quasi Platzhirsch unter den lokalen Self-Publishing-Anbietern technisch für die Zukunft positioniert, wie es so schön heißt. Das ist auch toll, das ist tatsächlich was Gutes, zumal man jetzt nämlich mehr feine Metadaten zum Beispiel verwenden kann, also so Kategorien für Bücher etc. Man kann mehr Abrechnungsinfos bekommen und zukünftig vielleicht sogar mehr Integrationen mit externen Diensten erleben. Darauf bin ich sehr drauf gespannt. Wie gesagt, sie sind für die Zukunft aufgestellt und das finden wir hier tatsächlich sehr, 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 sehr toll, spannend, aufregend, interessant und bleiben definitiv am Ball. Und ich bin mir sicher, wir werden das Thema hoffentlich noch einmal dann zur passenden Gelegenheit aufgreifen, vertiefen und dann adäquat neu darüber berichten. Aber damit auch genug der vorab Meta-Informationen, kommen wir lieber zu unserem Gast. Es ist, wie gesagt, Daniel Beskos, einen der Mitgründer und Verleger beim Feinen Mayrisch Verlag oder des Feinen Mayrisch Verlages. Er war zusammen mit Peter Reichenbach übrigens auch damals im Feinen Porträtblog Was machen die da? Von Isa Bogdan und Max Buddenbohm zu Gast. Das ist jetzt zwar schon 4 Jahre her, aber es ist immer noch ganz hervorragend lesbar, wie übrigens auch die anderen Interviews, die anderen Texte, die anderen Porträts in eben diesem Blog. Und den Link zu diesem Beitrag gibt's aber wie gewohnt in den Shownotes. Und die Shownotes, ja, wo? Genau, unter büchergefahr.de/71. Mit Daniel habe ich mich auf der Leipziger Buchmesse im März getroffen und wir haben über den Einfluss von Digitalisierung auf den Verlag gesprochen. Wir haben den Indie Book Day natürlich erwähnt und sogar einen Blick in die Glaskugel gewagt, aber hört selbst.
Ja, kleiner Verlag, gutes Stichwort. Mayrisch ist auch ein junger Verlag, also ich sage jetzt mal jung, das sind jetzt noch relativ wenige Jahre, ja, das ist noch ganz gut. War das bei der Gründung in irgendeiner Art und Weise relevant? Wichtig, positiv für euch, dass es so das Digitale, dass das Internet, ja, dass es ja sogar schon funktioniert hat, dass es das gab oder ist das einfach nur zufällig und tatsächlich komplett gleichgültig und ihr habt einfach gesagt, nee, wir haben spannende Geschichten, die wir veröffentlichen wollen, das Drumherum ist mir erstmal nebensächlich.
Also es ist natürlich im Nachhinein ein total positiver Effekt, dass es das Internet gibt. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie man einen Verlag früher ohne Internet betrieben hat. Andererseits war es tatsächlich so, wir haben jetzt auch schon eine Weile angefangen, also wir haben ja schon in Mitte der 90er angefangen, Lesungen zu organisieren. Wir haben dann 99 schon den Verlag gegründet. Da war das Internet jetzt noch nicht so gewöhnlich in alle Lebensbereiche eingesickert. Und ich glaube, wir haben auch jetzt nicht damit kalkuliert oder gedacht, dass wir das erstmal brauchen. Man hat das natürlich sofort genutzt in dem Moment, wo es da war. Alleine, weil wir schon in verschiedenen Städten gelebt haben damals mit dem Gründungsteam und dann natürlich uns dauernd E-Mails geschrieben haben und so. Aber es war jetzt keine Voraussetzung für die Gründung des Verlags und war auch nicht mitgedacht. Hat sich aber natürlich zufälligerweise positiv so ergeben.
Wie fühlt ihr euch als Verlag so momentan in dem Alltäglichen, was ihr macht? Seid ihr eher so, ich sage jetzt mal, klassischer Indie-Verlag oder seid ihr auch einer vom Gefühl her, dass ihr mehr so online lebt als in der Offline-Papier-Buchhandels- Buchladenwelt, nicht Handelswelt, Buchladenwelt.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich das so gut trennen kann. Also natürlich haben die Indie-Verlage, leben alle davon, dass es die digitalen Möglichkeiten gibt. Also dass man überhaupt zum Beispiel, jetzt sei es von der Produktion her, dass man durch die Technik, durch die Software, durch das Desktop-Publishing überhaupt in der Lage ist, mit einem kleinen Team ohne sehr viel externe Dienstleistung einzukaufen, überhaupt Bücher produzieren kann. Wir brauchen keine Lithografieabteilung, wir brauchen keine externe Satzabteilung. Wir können halt auch mit einer Grafikerin arbeiten und so. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie eine Abteilung oder so. Wir müssen auch nicht viel extern einkaufen. Das macht alles die technologische Entwicklung. Und andererseits ist es natürlich so, dass man ja schon ein bisschen abstrahiert ganz oft und sich ein bisschen sehr weit weg fühlt von dem, wo die Bücher dann eigentlich verkauft werden. Also mit Buchhandlungen zum Beispiel hat man als Verlag ja nicht so viel zu tun. Man hat Vertreter, die in die Buchhandlung bereisen. Man selber ist da nicht so oft. Und das ist schon auch nochmal eine Welt, die anders ist. Das setzt uns auch so ein bisschen in die Lage, dass wir, wie wir es zum Beispiel jetzt im Frühling oft machen, einfach auch für ein paar Wochen oder manchmal sogar Monate weg sein können und können von woanders arbeiten.
Amsterdam waren wir.
Wir waren mal mit dem ganzen Team in Amsterdam, wir waren mal in Paris, wir werden jetzt hoffentlich, wenn es klappt, nächstes Jahr nach Kanada fahren. Aber auch so, ich meine, ich fahre eigentlich jeden Mai weg und irgendwie ist dieses in Urlaub fahren doch nicht so ein richtiger Urlaub, weil man immer irgendwie gebraucht wird, weil es immer irgendwelche E-Mails zu tun gibt und dann sitzt man halt auf einer Insel und kann das von da aus bearbeiten. Das ist natürlich schon das, was es auch mit sich bringt. Und wo man dann auch merkt, dass man als kleiner 5-Personen-Verlag auch jetzt nicht so in so Strukturen eingebunden ist, dass man da auf einmal jetzt nicht mehr weg darf oder Urlaub beantragen muss oder so. Also das ist schon irgendwie sehr flexibel. Und ich glaube, das Internet und das Digitale tragen einen großen Teil dazu bei.
Jetzt hast du gesagt, dass ihr relativ viel bei euch im Haus direkt selber machen könnt. Also ihr müsst relativ wenig da outsourcen. Schönes Wort. Gleichzeitig habt ihr aber einen relativ hohen Anspruch an so die Qualität, also auch die haptische, jetzt die physische, wirkliche Qualität der Bücher, die ihr rausbringt. Wäre das früher so möglich gewesen, als kleiner Betrieb so loszustarten? Wäre das einfach nur schwerer? Ist das egal? War früher die gleiche Leidenschaft da? Und wenn die dann einfach da war und gebrannt hat, dann sind auch die richtigen Bücher rausgekommen?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es... Also ich weiß nicht, ich habe in den 80ern war ich noch ein kleines Kind und habe keinen Verlag gegründet, aber da ich glaube, dass es schon auch ging. Wie gesagt, glaube ich aber, dass man halt ganz viele Sachen jetzt auf einmal sich selber auch beibringen kann. Es muss auch so ein bisschen aber sagen, wir sind halt auch so Typen, wir kommen halt so aus dieser Do-it-yourself-Bewegung und wir sind halt so, dann lerne ich halt mal innerhalb von ein paar Nächten, kann man eher sagen, wie man halt eine Webseite mit HTML baut oder so. Das war halt so 90er, dann hat man halt noch
da hat man Webseiten das auch gebaut. Tatsächlich noch gemacht, ja.
Oder Peter, mein Kollege, bringt sich dann halt bei, wie man mit InDesign einen vernünftigen Satz macht. Das dauert halt ein paar Jahre und ein bisschen Erfahrung und so, aber irgendwann kann man halt einfach professionell setzen und braucht wirklich keinen externen Dienstleister mehr. Wir haben auch jetzt noch, was das ganze Technische angeht, geben wir sehr wenig raus. Wir haben eine Grafikerin oder ab und zu verschiedene Grafiker, da sind wir sehr dankbar, weil wir das nicht alles selber leisten können und auch die Kreativität als Input haben wollen. Aber was da technisch passiert oder so, könnten wir das auch. Also es ist halt wirklich eher die Frage, was für kreative Einflüsse willst du noch haben? Und die holt man sich dann vielleicht extern. Aber ja, also es ist schon so eine Selbstermächtigung, die das Internet und die Software auch mit sich bringt. Das finde ich ja auch gut. Also, dass man auch sagt, keine Ahnung, wir wollen mal ein Hörbuch machen. Ja klar, ich hole mir eine Software, gehe in ein gutes Studio, hole mal ein, brauche das Mikrofon und dann geht's los, mit dem Autor zu arbeiten. Man hat ja auch ein Gefühl nach Jahren mit an Textarbeit vielleicht, was man machen möchte, wie das so gemacht sein muss, dass es professionell klingt. Und kann dann auch selber ein Hörbuch schneiden oder so. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Also, ja, es ist ein bisschen... Agil darf man ja schon gar nicht mehr sagen, aber man wird ein bisschen schneller einfach im Ausprobieren von und auch erfolgreichen Ausprobieren tatsächlich. Ja, das war früher schwerfälliger. Ja. Ihr geht ja auch im... dann ist ein falscher Anfang. Also im Marketing, ihr seid da genauso online wie offline unterwegs und sowas. Und ich wollte jetzt gerade sagen, ihr geht dann einen völlig anderen Weg als andere und habe mich dann aber gerade wieder selber eingefangen. Aber ihr macht trotzdem ein paar Sachen ein bisschen anders. Also ihr habt so einen klassischen Newsletter zum Beispiel. Und ich finde das ganz faszinierend, dass ihr in eurem Newsletter, dann auch mal schön zum Abschluss, das macht richtig Spaß, nicht nur den aufzumachen, sondern mal gucken bis ganz unten, weil da sind so Surf-Tipps drin, die irgendwo anders hinführen. Und ich habe das beim ersten Mal gesehen und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein, das ist so das absolute No-Go und jeder sagt doch, du musst die Leute doch in deinem Kosmos halten und du kannst sie doch nicht einfach wegschicken. Wie ist das passiert?
Ja, ehrlich gesagt,
habt ihr so irgendwie, komm raus in die Welt ist bunt.
Ja, ehrlich gesagt, es ist also ein Mehrwert, den der Newsletter haben soll über das, was wir so zu erzählen haben, hinaus. Und ich glaube, damit man den liest, und das merkt man ja auch, dass das bei vielen Leuten funktioniert, damit man den gerne liest, weiterliest, immer wieder anklickt, der kommt ja nur maximal einmal im Monat, ich glaube 10-mal im Jahr verschicken wir den, muss es ja irgendwie vielleicht auch was geben, was über, wir haben ein neues Buch oder ein Autor geht auf Tour oder wir sind auf der Buchmesse oder so hinausgeht. Und man surft ja den ganzen Tag im Internet, hat witzige Sachen gefunden und irgendwie denkt man manchmal, statt die jetzt bei Facebook zu teilen, könnte ich sie auch einfach in den Newsletter teilen und dann freuen sich dann halt unsere Tausende von Newsletter-Empfängern vielleicht darüber, weil sie es interessiert oder so. Ja, das ist jetzt keine aus dem Marketing geborene Idee, sondern es ist halt einfach so, wäre doch nett und dann würden mehr Leute das angucken und man will einfach, dass die Leute dabei bleiben und jetzt nicht sagen, ach Gott, immer diese langweiligen Bücher, ich bestell den mal ab oder so.
Ja, man ist so der nette, freundliche Nachbar, ja, der auch immer irgendwie so, ja, genau, schöne Tipps gibt.
Kennst du das schon?
Mit dem man gerne mal, genau.
Super neue Platte von ABC, so finden wir gut. Ja, hör doch mal rein.
Ja, das ist ein Traum. Ihr macht ja noch andere Sachen, um auch auf andere hinzuweisen. Und nicht nur euch selbst anzupreisen. Also das Flaggschiff, ja, seit ein paar Jahren ist ja der Indie Book Day. Und ich glaube, der kommt aus eurem Haus. Also habt ihr den?
Genau, den habe ich mir ausgedacht.
Also ja. ein Traum, genau den richtigen erwischt. Wie ist das passiert? Weil das ist ja auch nicht so eine klassische, irgendwie, wir möchten selber gucken, irgendwie, Mensch, hier, wir machen feine Sachen, ne, werft doch mal einen Blick rein, sondern wir sind nicht die Einzigen, die feine Sachen machen, sondern feine Sachen haben per se irgendwie einen großen Wert und sind toll, guckt doch mehr darauf. Also, ja. Wo kam die Idee her?
Ja, die Idee kam, glaube ich, jeden April ist ja weltweit dieser Record Store Day und dann stehen vor den Plattenläden irgendwie hunderte von Leuten Schlange und warten darauf, dass sie endlich rein dürfen und sich die neuen Platten, die es nur zu diesem Tag gibt, kaufen dürfen. Und das ist irgendwie so ein Aktionstag für unabhängige Plattenläden. Und ich habe gedacht, das ist doch irgendwie echt schade, dass es so viele tolle kleine Verlage gibt, unabhängige Independent-Verlage gibt, die großartige Bücher machen, die aber in der Öffentlichkeit sehr wenig Wahrnehmung haben, die auch in den Buchhandlungen nicht so viel sind. Und was kann man denn da mal machen? Naja, man könnte sozusagen einen Aktionstag einführen, einen Feiertag des internationalen Verlegens oder des unabhängigen Verlegens, international hoffentlich, und die Leute einfach dazu bringen, kauft euch da einfach mal ein Buch. Also das ist ja so ein bisschen auch was man für sich selber tut. Also so, man kann sich selber ein Buch kaufen, was man vielleicht sowieso schon haben wollte, und dann kann man im Internet noch damit angeben. Das ist eigentlich alles.
Das ist ein sehr lässiger Faktor, und es sind tatsächlich irgendwie ganz selten, glaube ich, Bücher, die man eh schon immer mal haben wollte, sondern das ist, also ich habe es jetzt selber auch mal ein bisschen rumgeguckt und selber auch erlebt. Man nutzt die Gelegenheit, um zu sagen, so, ja genau, womit haue ich denn jetzt am besten mir selbst gegenüber auf den Putz? Also das ist gar nicht mal so zum anderen zeigen, sondern zu sagen, okay.
Und dann war halt so die Idee, naja, wir probieren das einfach mal aus. Wir machen mal eine Facebook-Veranstaltung, laden 200 Freunde ein und gucken, was passiert so. Und das Konzept kennen ja vielleicht viele, aber es ist ja einfach, man geht in den Buchladen, kauft sich ein Buch und dann postet man im Internet, wo auch immer man möchte, dieses Buch, sich selber mit einem Foto oder so, mit dem Buch und ein Hashtag IndieBookDay. Das war's. Und das ist halt dann damals echt total ausgeartet, weil in diesem ersten Jahr, glaube ich, 15.000 Leute sich dann für diese Veranstaltung angemeldet haben. Haben jetzt nicht alle mitgemacht, aber es war überhaupt so eine Aufmerksamkeit. Dann riefen die Medien an, was ist das für ein Ding? Dann riefen die Buchhändler an, warum kommen die Leute hier in den Laden, was soll das? und wir haben es dann halt so gedacht, das ist eigentlich echt eine Idee, die sich auch weiterträgt, die auch eine größere Verbreitung haben könnte, und haben es den anderen unabhängigen Verlagen auch erzählt, in deren Leseinsel wir ja hier auch gerade auf der Buchmesse sitzen. Und das fand natürlich alle total klasse. Und es ist halt einfach sehr wenig Aufwand dafür, da mitzumachen. Also auch sowohl von denjenigen, die das promoten sollen. Das sind ja letztlich vor allem die Buchhändler, die halt sagen, wir machen einen Tisch mit Büchern oder wir machen ein Schaufenster mit Büchern, die wir empfehlen zum Indie-Book-Day.
Was es außerhalb der Metropolen übrigens erstaunlich selten gibt. Also ich habe schon richtig große Schwierigkeiten gehabt, irgendwie mitzubekommen, dass ein Buchhändler überhaupt mitbekommt, dass das stattfindet, und das auch noch wahrzunehmen, anzuerkennen, dass das lohnenswert wäre, sich damit zu beschäftigen.
Das stimmt, das ist halt Sache, die natürlich eher in den Großstädten gut funktioniert. Jetzt gleichzeitig gibt es halt Verlage wie, ach, meinetwegen Schöffling oder Wagenbach oder jetzt zum Beispiel auch die Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse, Anke Stelling, ist mein Verbrecherverlag erschienen, die wird in den nächsten Wochen in jeder Buchhandlung in Deutschland liegen. Da kann man theoretisch überall reingehen und kann da ein Independent-Buch kaufen. Ja, für uns war es einfach eine schöne Erfahrung, wie weit sich diese Idee trägt, die wir ja nur so befeuern. Es gab jetzt ein paar Jahre auch immer Plakate für den Buchhandel, aber die wir eigentlich so befeuern, dass wir sagen, das und das ist der nächste Termin, das ist das Logo, das könnt ihr euch runterladen, viel Spaß. Und ja, für mich gibt es auch tolle Erlebnisse damit. Also ich habe mal einem brasilianischen Lektor davon erzählt auf der Frankfurter Buchmesse, und der hat das irgendwie nach Brasilien getragen, und jetzt gibt es halt in Brasilien also ich würde nicht sagen hunderte, aber doch bestimmt dutzende Buchhandlungen, die da mitmachen. Es gibt eine Google Map, wo dann alle Buchhandlungen eingetragen sind. Es gibt dann immer Instagram Overflow mit brasilianischen Indie-Book-Käufern und das ist irgendwie echt absurd zu sehen, wie das funktioniert.
Das ist ja jetzt wirklich international, das ist ja erstaunlich. Das
hätte ja, ich es gab nicht, auch Niederlande gab es mal, genau, es gab Polen, es gab ein bisschen was in Portugal, ein bisschen was in Italien, ein bisschen Österreich. Ich glaube, Schweiz hat letztes Jahr auch angefangen, mehr mitzumachen. Ich hoffe, das wird vielleicht mal irgendwann international. Aber wir sind jetzt auch nicht so diejenigen, die das so pushen. Also weil wir denken, naja, das ist halt eine Idee. Aber wir sind jetzt keine Marketingagentur und müssen da jetzt viel Energie und Geld reinstecken, das so bekannt zu machen.
Nein, das darf sich dann ruhig selber tragen. Das ist okay. Ich würde neben der Euphorie noch einmal ganz kurz eine 180-Grad-Wende machen. In der, jetzt muss ich ja mal kurz rechnen, 20-jährigen, Mensch, ja Glückwunsch übrigens.
Ne? Fast,
ja. Geschichte von Mayrisch. Was war das Schwerste? Was waren irgendwo zwischendrin mal so die größte Hürde, wo ihr gesagt habt, so verdammter Mist nochmal, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet, warum kommt denn das auf uns zu, was ist denn das, kann das nicht weggehen? Und war das irgendwie vielleicht auch etwas, das so ein bisschen der Zeit geschuldet war und das früher nicht passiert wäre oder ist das einfach eine Hürde, durch die jeder mal durch muss?
Also ich glaube, jetzt die letzten 2-3 Jahre sind natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil alle Unabhängigen oder überhaupt alle Verlage haben natürlich damit zu tun, dass sie eine Mischung ausgesetzt sind aus ehemaligen Lesern, die immer weniger lesen und stattdessen lieber Serien gucken, gemischt mit der VG-Wort-Thematik, die letztes Jahr alle Verlage hatten, also 2017, 18 so, wo sehr viel Geld zurückgezahlt werden muss an die VG-Wort. Und jetzt dieses Jahr der Pleite des Großhändlers KNV, was für einige Verlage wirklich gerade existenzbedrohend sein könnte, vor allem die kleineren, weil die nicht so gute Deals hatten mit KNV wie die größeren. Das heißt, das gesamte Geld ist dann weg. Und das ist bei einigen Verlagen echt viel Geld. Und das ist jetzt immer so eine Phase. Und wenn bei uns jetzt, keine Ahnung, ich merke das auch, wir haben bei beiden Sachen so ein bisschen Glück gehabt, aber trotzdem ist es so nicht so motivierend, diese Kombination aus Elementen. Und ja, dann keine Ahnung, wenn man dann noch so ein Jahr hat, wo 1000 Behördensachen kommen und man hat auch eine Steuerprüfung und diese ganzen Sachen, dann denkt man irgendwie so, ach ja, deswegen habe ich das nicht gegründet. Also das wollte ich eigentlich so nicht. Ich glaube aber inhaltlich ist es eher, also das waren jetzt so die letzten Jahre, wo die Motivation manchmal so ein bisschen angenagt wird. Und 2-3 Jahre später, nachdem alles super gelaufen ist, kommt das zweite Buch. Und wir im Verlag können damit nichts anfangen. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, wie es ist. Wir verstehen das nicht. Wir finden es irgendwie nicht gut gemacht. Wir finden es noch nicht fertig. Der Autor oder die Autorin sagt, doch, ich möchte es aber so. Und irgendwie kommt man da nicht zusammen. Und das ist irgendwie genau das Gegenteilige von dem, was man ja eigentlich möchte, nämlich langfristig Autoren zu begleiten und deren Karriere aufzubauen, mit aufbauen zu helfen, dass sie überhaupt als Autoren sein können. Und das ist dann irgendwie echt schwierig, das dann so zu lösen. Also da kriegt man auch keine gute Lösung dafür. Also es gibt dann entweder den Fall, dass man sich halt dann trennt und sagt, das Buch erscheint leider nicht bei uns. Oder man hat ein sehr umfangreiches Lektorat, was auch nicht immer alle gut finden. Ja, und das ist eigentlich so der härteste Moment, finde ich, gerade wenn man mit Debütanten viel arbeitet, also mit jungen Autorinnen und Autoren, wo man einfach von Anfang an möchte, dass jedes Buch eigentlich immer besser wird und immer mehr Spaß macht noch. Und das ist halt nicht immer so. Und das ist eigentlich so mir persönlich einer der schwierigsten Momente, glaube ich.
Ist das so ein verbreitetes Ding, das ihr mit mehreren habt, oder sind das so punktuelle Momentaufnahmen? Also ist das Debüt immer so ein Knackpunkt, dass der entweder sitzt und dann kommt so die große Hürde? Also das ist ja auch für die Autoren schwierig. Also gerade wenn der erste Wurf einigermaßen gelungen war, nachzulegen und dabei möglichst draufzulegen, das ist ja auch ein Druck, der nicht unbedingt irgendwie...
Ja, aber ich meine, beim Debüt hat man natürlich die Situation, dass man ein Buch oder einen Autor in der Zusammenarbeit gar nicht erst anfängt, wenn einem das Buch nicht gefällt. Aber wenn du zuerst mal drin bist, dann kannst du nicht mehr so einfach raus. So, ja. Ne? Und bist als Verlag des Debüts natürlich schon in der Verpflichtung, das zweite Buch eigentlich machen zu wollen. Das ist ja klar. Das kommt ab und zu vor, leider. Manchmal ist es auch so, dass dann die Autoren andere Vorstellungen haben und dann, ja, wie gesagt, dann erscheint es woanders oder erscheint auch manchmal nie. Es ist halt manchmal so. Also, aber das war für mich einfach hart, weil man denkt, man ist jetzt wie so Freunde und man will was zusammen machen und dann klappt's im Inhaltlichen nicht so zusammen.
Ja, ärgerlich. Was ja auch interessant ist, also bilde ich mir das eigentlich ein oder hattet ihr irgendwie ehemals auch schon Stände auf irgendeiner Buchmesse? Also weil ich hatte so eine vage Erinnerung, dass ich irgendwie das auch schon mal gesehen habe.
Doch, wir hatten in Leipzig und in Frankfurt jetzt die letzten 12 bzw. 15 Jahre immer Stände. In Frankfurt haben wir den auch weiterhin, da treffen wir vor allem inzwischen aber sehr viele internationale Verleger und Agenten, weil wir unsere Rechte verkaufen und Rechte aus dem Ausland einkaufen.
Das ist mehr so das Frankfurt-Geschäft.
Ja. Und das ist eben sehr, genau, das ist Frankfurt-typisch und in Leipzig haben wir jetzt die letzten 2 Jahre keinen Stand, weil wir gemerkt haben, dass wir die meisten Termine, die wir machen, auch sehr gut ohne Stand machen können und uns einfach sehr viel Zeit und Geld sparen. Einfach nur herkommen, 2 Tage Termine machen, viel in der Sonne sitzen, wenn es gut läuft oder letztes Jahr im Schnee und dann einfach am Samstag auch heimfahren können, genau.
Nee, ich finde es auch insofern schwierig, weil ich habe es jetzt gehabt, dass auch einige gerade von den kleineren Verlagen irgendwie dann, die sind auch nicht mit 5 oder 10 Mann dann irgendwie da, sondern wirklich alleine. die kommen sonst nicht so viel rum. Es ist schwer, den Stand alleine zu lassen, weil man tut sich da auch ein bisschen schwer mit.
Genau, und das ist ja das Schöne eigentlich an der Messe, dass man so viel rumlaufen kann, dass man so viele andere Verlage, Bücher und auch ausländische Produktionen sehen kann und Leute trifft. Und das ist schon irgendwie ja das Besondere. Und ja, ohne Stand kann man das noch mehr genießen.
Wenn du jetzt einen Ausblick geben müsstest, ja, ich meine, Vorhersagen sind immer schwierig, gerade über die Zukunft, aber wenn du jetzt eine Prophezeiung mal geben müsstest, wo es so ein bisschen hingeht die nächsten Jahre, was so das Lesen und das Veröffentlichen anbelangt, wo geht der Trend so hin? Ist es mehr, also ich will jetzt keine Suggestivfragen stellen, das soll man ja mal nicht, aber ist es mehr so das Kurze, Greifbare, was auch zwischendurch ein kleines Häppchen genießbar ist, oder ist es mehr so, dass wir uns wieder besinnen darauf, dass wir uns nicht unseren Alltag, unser Leben, unseren Geist zerflattern lassen können von den Timelines, die wir durchscrollen, sondern dass wir eigentlich uns besinnen auf ein Text, der es wert ist, dass man sich ihm widmet? Ist das, haben wir überhaupt diese Diskrepanz? Also, abgesehen davon, dass wir gegen die Serien kämpfen, aber das ist jetzt gar nicht mal mein Punkt, sondern mehr so diese, welche Art von Texten kämpfen gegen.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, weil also ich hätte immer jahrelang die Theorie vertreten, dass eben kürzere Texteinheiten gerade wegen der mangelnden Zeit und aber auch wegen der Konzentrationsfähigkeit der Leute besser ankommen. Ich bin großer Fan von Erzählungen, Kurzgeschichten. Gleichzeitig erlebe ich aber auch Leute, die sich einfach sehr, sehr lange und ausgiebig in eine Geschichte verlieren wollen und dann irgendwie mehrbändige Bücher lesen oder zumindest sehr dicke Bücher lesen. Und einfach auch Fan davon sind, dass man mal in so eine Welt abgeholt wird. Und ich glaube, das ist ja das Besondere an der Literatur, dass sie beides kann. Also, dass sie einem in der Schnelle eine Geschichte erzählen kann, aber mich auch einfach Tagen und Wochen lang mitnehmen kann.
Ja, ist eigentlich für jeden was dabei. Man muss gar nicht irgendwie den ganzen Tag vor Netflix hocken, sondern man kann sich die Häppchen auch anderweitig holen. Ja, das, ja, das werde ich ja bald wirklich mal als positiven Ausblick. Und ja. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Ja, der obligatorische Netflix-Verweis fehlt hier natürlich nicht. Aber wir nutzen ihn immerhin nicht zum Rumjammern, sondern so, wie es sich gehört, für einen positiven Ausblick. Und damit kann ich zumindest prima leben. Positive Ausblicke sind schlicht die besseren und hilfreicheren. Jammern dürfen gern die anderen. Und wer Kritik daran, Lob dafür oder sonstige Rückmeldungen, gern auch die, geben möchte, der kann das sehr, sehr gern auf dem eingangs erwähnten Mastodon-Kanal unter @Büchergefahr@literatur.social machen. Ja, oder auch per Twitter oder von mir aus auch per E-Mail. Wir sind hier gar nicht so. Und in diesem Sinne wünsche ich frohes Schreiben, frohes Verlegen, frohes Lesen und frohes Blicken in die Zukunft. Bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 72 auf diesem Kanal. Adios.